Auf der anderen Seite, City kurz angesprochen, Richtung Meisterschaft, ist jetzt auf Platz 2 gleich viele Spiele wie Liverpool. Und die, da wollen wir jetzt eben drüber sprechen, sind ja der im Moment ärgste Konkurrent, Arsenal, knapp dahinter. Die sind im Moment richtig positiv in den Medien. Du hast sogar noch ein spannenderes Zitat mitgebracht, dass der Carabao Cup Win von Klopp und Liverpool jetzt größer in den Medien gewesen wäre als Citys historisches Treble. Ist das was, wo du mitgehen würdest?
Das Zitat war ja auch meins. Deswegen bin ich da quasi so, die zitierte Quelle von dir. Aber danke, dass du mich quasi auch hier nennst, einmal als Quelle. Nee, also jetzt natürlich überspitzt gesagt, ich fand's so. Also um ehrlich zu sein, wenn du mal unterwegs warst in den Direktmedien, wie ich zu sagen pflege, sozial sind die sozialen Medien ja meistens nicht so, trotzdem bei X und so weiter, da war das so unfassbar groß. Und die Aufmerksamkeit, die Liverpool nach dem Carabao Cup-Sieg mit Klopps Kids bekommen hat, im Gegensatz zu Pep und City nach ihrem Trippelsieg, die war mindestens vergleichbar, wenn nicht sogar größer. Und das zeigt halt schon, finde ich, so nochmal die Größenunterschiede. Also klar ist City das beste Team der letzten 5 Jahre in England. Aber was Tradition angeht, was Größe angeht, was Fanbase und Kultur angeht, das kannst du eben nicht in 5 Jahren aufholen. Und da ist Liverpool nun mal in einer ganz anderen Sphäre unterwegs. Und deswegen war nun mal ihr Sieg gegen Chelsea, den wir ja auch ganz kurz besprochen hatten, letzte Folge, natürlich auch einfach riesig, auch für die Moral. Und was die da mit ihren Kids abgerufen haben, die ja zwangsweise ran mussten und das noch gedreht haben gegen Chelsea durch einen Van Dijk-Kopfball, das war unglaublich. Und auch die Resonanz in den Medien, die fand ich auch als Beobachter, der da sehr nah dran ist, in ihrem Ausmaß nochmal überraschend.
Okay, und das Zitat kam dann tatsächlich von dir. Ich dachte, du hättest es von irgendwo übernommen, aber dann können wir das hier offiziell verifizieren als das Kaminski-Statement zu der Berichterstattung.
Das können auch andere gesagt haben, aber ich sehe es auf jeden Fall auch so.
Okay, was dazu passend ist, auch Gary Neville hat sich geäußert und hat dieses Klopps-Kids-Framing so ein bisschen größer gemacht, was wir auch hier übernommen haben, und hat eben gesagt, dass Klopps Kids gegen The Blue Billionaire Bottle Jobs gespielt haben. Also diese Gegenüberstellung mit Chelsea natürlich noch extremer. Und irgendwie ist es auch einfach eine runde Geschichte. Alle sind irgendwie sehr gehypt mit Klopps Abschiedstour, mit dem ersten Titel. Dann hat wirklich alles gegen sie gesprochen. Du hast so viele Verletzungen, du musst alles umstellen. Gerade in der Schaltzentrale im Mittelfeld, viele junge Spieler bekommen das erste Mal Minuten. Und dann funktioniert es so und sie gewinnen diese engen Partien. Einfach eine Riesentrainerleistung.
Was für eine Woche für sie. Also sie holen den ersten Titel der Saison, schlagen Chelsea 1-0 in einem absoluten Herzschlagfinale mit so vielen jungen Spielern, die davor fast niemand gehört hat. Und dann sind sie im FA Cup gefordert, nur 3 Tage, nachdem sie den anderen Titel schon gewonnen haben. Also ist ja auch unglaublich, dass quasi 2 Cup-Spiele und sogar das Finale ist da drin, nur 3 Tage nacheinander ausgetragen werden. Sollte eigentlich auch nicht so sein. Aber dann haben sie Southampton vor der Brust, ein Team, was absolut spielstark ist in der zweiten englischen Liga und auf dem guten Weg ist, aufzusteigen, wieder in die Premier League. Und wirklich eine starke Mannschaft. Ich sag's nochmal, ich habe da eigentlich sogar fast einen Saints-Sieg erwartet. Und trotzdem, Liverpool macht da überhaupt keine enge Geschichte daraus. Mit den ganzen Kids wieder an Bord schlagen sie am Ende Southampton vollkommen klar mit 3-0. Und am Ende die beiden Torschützen. Luis Cumas ist 18 Jahre alt und das war sein erster Profi-Einsatz im FA Cup. Und Jadon Dance ist ebenfalls 18 Jahre alt. Sein dritter Einsatz und macht ebenfalls das Tor. Also nicht nur, dass die ganzen jungen Spieler da ihre Einsatzminuten bekommen, die überzeugen auch noch richtig und treffen sogar. Wahnsinn.
Ich habe irgendwo das Zitat gelesen, dass Klopps Fähigkeit, mit geringen Mitteln zu arbeiten und das Maximale rauszuholen, insbesondere wenn er junge Spieler zur Verfügung hat, nicht vergleichbar mit allen anderen Trainern ist und das so sein Alleinstellungsmerkmal ist. Ich habe ein bisschen drüber nachgedacht und ich bin wirklich geneigt zuzustimmen, oder?
Ja, also total. Also ich glaube, was er eben mit jungen Spielern auch machen kann, haben wir damals schon bei Dortmund gesehen, mit dieser Euphorie, die er einfach hat. Ich glaube, unter ihm spielen alle deutlich unbesorgter als unter anderen Trainern, weil er eben immer ein gutes Gefühl verbreitet. Ich glaube, die Spieler haben weniger Angst vor Fehlern, was wahnsinnig wichtig ist im Fußball. Wenn du einfach Entscheidungen treffen musst und dann Angst hast vor Fehlern, bist du gelähmt und du triffst wahrscheinlich eine falsche Entscheidung. Aber da er eben so optimistisch ist und auch einfach, glaube ich, ein guter Typ in dem Club, haben die Spieler eben keine Angst und gehen, auch wenn sie 18, 19 sind erst und keine Erfahrung haben, einfach aufs Feld und spielen. Und das kann, glaube ich, wirklich fast kein anderer Trainer.
Ist für ihn, glaube ich, was sich durch die gesamte Karriere zieht, Mainz, Dortmund, Liverpool, das funktioniert einfach immer auch gegen Nottingham, was jetzt die Premier League-Partie ist, die am Wochenende anstand, standen zwei absolute Youngsters in der Startelf, Conor Bradley rechts hinten, mittlerweile, man kann sagen, akzeptiert in dieser engeren 13-14-Mann-Auswahl.
Routinier.
Wir haben dieses unglaubliche Spiel, ja, fast schon. Wir haben dieses irre Spiel, wo er die drei Scorer-Punkte sammelt, in aller Ausführlichkeit besprochen. Der durfte also rechts hinten spielen. Gomez dafür ein weiter vorne im Mittelfeld unterwegs als klarer Sechser. Also die Personalsorgen sind wirklich relativ groß. Und Bobby Clark steht das erste Mal in der Premier League von Anfang an auf dem Rasen, besetzt die linke Acht, hat auch in den letzten Partien schon Minuten sammeln dürfen, aber eben jetzt erste Mal Startelf. Und auch vorne Elliot, Gakpo, Luis Diaz. Das ist nicht die Elf, mit der Klopp wirklich geplant hat. Und was der bauen muss, ist wirklich, wirklich ungewöhnlich. Hinten mit Kelleher, mit dem Torwart können wir weitermachen. Auf Allison müssen sie auch verzichten. Also ein wirklicher Rümpelkader für Klopp im Moment.
Ja, es ist unglaublich. Also Jadon Dance kam ja nachher auch wieder drauf und hat dann auch wieder das gut gemacht. Und Núñez haben wir auch noch alle vor Augen, glaube ich. Hat ja im Finale, als er auf der Bank saß, verletzungsbedingt, sehr exzessiv gejubelt, ist da über die Bande gesprungen und dementsprechend konnte ich mir vorstellen, dass er jetzt fit ist gegen Forest, so wie er damals gejubelt hat. Es hat gereicht für den Kader, aber nicht für die Startelf, saß auf der Bank, sollte nachher aber noch draufkommen. Einfach, Klopp wusste, wir brauchen die drei Punkte, Núñez ist noch nicht ganz fit, aber hat dann einfach auch ein bisschen riskiert, glaube ich. Und vorher ist es einfach ein richtig, richtig enges Spiel gewesen. Was Forrest eben gut kann und auch unter Nuno, das ist eben was man erwarten kann von ihnen, dass sie das Spiel eng machen, dass sie die Räume eng machen, dass sie einfach eng am Mann sind und Forrest trotzdem auch ein bisschen geschwächt, aber machen da eine gute Partie draus, haben selbst Chancen, die gab es auf beiden Seiten und dann steht es ganz lange 0-0, aber Klopp und Liverpool, die haben gerade einfach diesen Lauf, wo ihnen so gut wie nichts passieren kann.
Richtig, das soll natürlich nicht die Leistung von Nottingham irgendwie mindern, auch wenn Liverpool nicht mit erster Elf spielen kann, muss man sagen, das ist eine schlagfertige Truppe, auch wenn sie im Moment nur auf Tabellenplatz 17 stehen, mit Dominguez und Yates ist das eine richtig gute Doppelsechs, vorne haben sie mit Hudson-Odoi, Origi, Elanga und Gibbs White mittlerweile auch relativ große Namen, die für sie stürmen, insbesondere Elanga mit zwei großen, großen Torchancen, wo Kelleher einmal herausragend hält und damit auch das Unentschieden, dass es, wie du gesagt hast, sehr lange gibt, aber dann die Reds einfach im Moment mit dem Glück auf ihrer Seite. 90. plus 9, Darwin Núñez, du hast es angesprochen, für die Startelf hat es nicht gereicht, er kommt aber als Joker, dann fliegt nochmal eine Flanke rein und er köpft das Ding in die linke untere Ecke, Jubel, Ekstase und irgendwie passt es in diese Wochen rein bei Liverpool. Es funktioniert einfach, auch wenn es nicht hundertprozentig überzeugend ist.
Ja, Núñez kam in Minute 60 und sollte dann sehr spät in der 99. Minute für die Erlösung sorgen, aber vorher auch einfach ganz schlecht gemacht von Forrest, namentlich, ich glaube, es war Hudson-Odoi, der die Chance hat, den Ball einfach rauszuschlagen nach der Ecke und da irgendwas im Kopf hat, aber definitiv nicht das Richtige, verliert den Ball und dann ist es eben, glaube ich, Harvey Elliott mit der Flanke auf Núñez, der dann einen starken Kopfball setzt in die Ecke und dann eben für den 1-0-Siegtreffer sorgt. Dann gab es auch noch ein bisschen Aufregung von Forest-Fans im Nachhinein über den Schiedsrichter. Es gab vorher eine Szene, wo ich glaube, es war dann der Schiedsrichter, der dann einen, quasi den Ball einfach hat fallen lassen und Schiedsrichterball gemacht hat und mit Liverpooler Ballbesitz weitergemacht hat. Forest-Fans hätten gerne eigenen Ballbesitz gehabt und die Nachspielzeit wurde auch schon sehr gut ausgereizt auf jeden Fall. Aber ich denke, da sollten sie nicht beim Schiedsrichter nach Ausreden suchen. Hudson-Odoi muss den Ball da einfach wegschlagen und dann kann es auch nicht zu der Pleite kommen.
Liverpool insgesamt auch mit über 20 Schüssen. Also der eine Treffer geht dann durchaus in Ordnung. Nottingham am Ende leicht verdient geschlagen, vielleicht formulieren wir es so, auch wenn sie lange gut dagegen gehalten haben. Das reifere und irgendwie Team mit dem Momentum ist Liverpool, deswegen holen sie 3 Punkte und stehen damit weiter auf Platz 1 mit 63 Punkten, City dahinter mit 62. Aktuell, weil dieses Duell nächste Woche schon ansteht, können beide aus eigener Kraft Meister werden. Arsenal im Moment dahinter mit 26 Spielen, also einem Spiel weniger und 58 Punkten. Sollten sie das Nachholspiel gewinnen, sind es 61, 62, 63 in dieser Reihenfolge. Arsenal eben knapp hinten dran, aber die großen Wochen kommen, weil City jetzt, ich meine, in den nächsten 2-3 Wochen sowohl Liverpool als auch Arsenal trifft. Und dann wird sich entscheiden, wer ganz oben stehen kann.